Ja, Beten bringt Erfahrung. Ja, Abschied. Meine Tochter geht, Angela geht. Wir alle gehen mal irgendwann. Und es sind so vertraute Gesichter, verschwinden. Von manchen wissen das gar nicht. Warum sind die nicht mehr da? Manche verabschieden sich. Manche gehen für immer. Andere hoffentlich nur für eine Zeit. Meine Frau und ich waren gestern auch bei einer Verabschiedung für immer. Das war eine Trauerfeier im Verwandtenkreis. Und da frage ich mich natürlich, was bleibt? Sind es die Fotos von dem gemeinsam Erlebten? Früher war das im Fotoalbum, ne? Heute ist es irgendwo in der Cloud und man guckt nie wieder rein. Sind es vielleicht die Erinnerungen an das, was man gemeinsam durchgestanden hat? An die Krisen und Herausforderungen oder die schönen Feiern, wie heute Nachmittag? Oder sind das die Geschenke, die man sich gegenseitig macht? Manche schreiben sogar auf, wie viel es wert war, damit das Gegengeschenk auch etwa so ist. Und manche sind echt schön und manche Geschenke wandern hinterher in den Müll. Oder ist es die Erkenntnis darüber, dass die gemeinsame Zeit eigentlich zu kurz war? Und dass man das Gefühl nicht los wird, dass man sich eigentlich noch was schuldig geblieben ist? Was bleibt? Diese Frage möchte ich euch so ein bisschen mit reinnehmen und vielleicht formuliere ich die ein bisschen um, denn irgendwie denke ich, dass da mehr dahinter steckt. Und für mich sind das eigentlich zwei Fragen, die sich daraus ergeben und das beschäftigt mich, da habe ich noch gar nicht an diese Verabschiedung gedacht, beschäftigt mich das so eine Weile. Was ist eigentlich das Wichtigste in meinem Leben? Und was ist das Wichtigste, was ich tun kann in meinem Leben? Natürlich, als gelernte Christen wissen wir alle, es gibt zwei Antworten. Christus ist das Wichtigste in meinem Leben und natürlich Menschen zu Jesus führen ist das Wichtigste, was ich tun kann. So, fertig. Aber ich glaube, im normalen Alltag, also in so einem genormten, der Norm entsprechenden, vorschriftsmäßigen, ablaufenden Terminkalender, da kommt es irgendwann zu so einer Art Gewohnheitstretmühle. Und das Wort normal, habe ich mal nachgeguckt im Wörterbuch, da steht, normal heißt so beschaffen geartet, wie es sich die allgemeine Meinung als das übliche Richtige vorstellt. Ja, was ist normal? Und wie verändert sich unser Empfinden von normal? Ist es normal, mit Schnutenpulli einkaufen zu gehen? Also das ist diese Mund-Nase-Abdeckung, ne? Schnutenpulli. Wie sah normal aus vor dem März 2020? Als ich die ersten Bilder aus China gesehen habe, dachte ich, ach, die haben wieder Smog, haben sie da so eine Maske davor. Jetzt laufe ich auch damit einkaufen. Was ist normal? Ist das normal, dass wir Fußball gucken und die Ränge sind alle leer, obwohl wir für dieses Spiel vielleicht selber mindestens 100 Euro bezahlen würden? Und ist es irgendwann mal wieder normal, normale Gottesdienste zu feiern, dass jeder Platz voll ist hier unten und nicht einige von oben, hallo, einige von oben zugucken müssen, aber das Bild soll oben auch sehr schön sein und ich hoffe, der Ton auch. Ist das normal? Ist das normal, dass man sich anmelden muss schriftlich? Und wenn man es nicht online gemacht hat, dann bitte da vorne bei den Ordnern. Was ist normal? Und wer legt das fest? Bei uns kann man sagen, okay, die Gemeindeleitung, aber auch nicht alleine. Manches legt eine Allgemeinheit fest. Oder vielleicht ist das auch die Dauer einer Festlegung, die dazu führt, dass was normal wird. Wie sollte eigentlich normales Christsein aussehen? Ist das normal, nach Marburg zu gehen, nach Würzburg? Oder ist es normal, hier zu bleiben? Ist es normal, immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen? Oder ist es normal, Herausforderungen anzunehmen? Wie würden wir unser Christsein in den letzten 5 Monaten, wo dieses C scheinbar alles beherrscht, wie würden wir da unser Christsein beschreiben? Als normal oder Lockdown? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Ich habe diese Frage in einer altbekannten Erzählung wiederentdeckt. Erst dachte ich, naja klar, alte Geschichte, kennst du schon. Und dann habe ich mich ein bisschen drauf eingelassen und ich merke, es ist mir ein Gewinn geworden. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Das ist Lukas 10, ab Vers 25. Lukas 10, in der Neuen Genfer haben wir es hier zu sehen. Ich lese erstmal die Verse 25 bis 27. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Die Frage von diesem Gesetzeslehrer, die klingt doch eigentlich ganz fromm, oder? Was ist denn da Schlimmes dran, wenn der Jesus nach dem ewigen Leben fragt? Ich wollte, mich würden mehr Leute danach fragen, dann könnte ich ihnen viel öfter das Evangelium erklären. Das würde mich doch freuen, oder? Wann hat dich eigentlich das letzte Mal jemand danach gefragt, wie er zum ewigen Leben kommen kann? Und ist das nicht die gleiche Frage wie, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Was bleibt? Es gibt einen französischen Dichter, oder gab, Paul Claudel heißt er. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, aber den Satz, den kannte ich. Er sagt, rede nur, wenn du gefragt wirst. Aber lebe so, dass man dich fragt. Ich gebe zu, dass ich von beiden Satzteilen noch was lernen kann. Ich rede oft zu viel und höre zu wenig zu. Und in meinem Leben kommt mir an manchen Stellen eher noch ganz schön was fragwürdig vor. Besonders wenn ich mich mit dem Anspruch von Jesus an unser Leben vergleiche. Aber als Jesus hier fragt, oder als er gefragt wird, da ist es für ihn völlig gleichgültig, ob die Frage aus echter Sehnsucht kommt oder ob das nur so eine theologische Spitzfindigkeit ist. Jesus wird gefragt, weil er mit seinem Leben nicht normal ist. Er geht auf dem Wasser, er macht Wasser zu Wein, er macht Tote lebendig, Kranke gesund, Hungrige satt und Versager macht er zu seinen Nachfolgern. Jesus kennt keine Abstandsregeln. Er berührt die Aussätzigen. Er redet mit den Verbrechern. Er rettet die Verlorenen. Nur eins tut er nicht. Er tut nichts, was Gott, sein Vater im Himmel, nicht auch tun würde. In Johannes 5, Vers 19 steht es, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, tut auch der Sohn. Kann ich das für mich in Anspruch nehmen? Hier in dieser Geschichte antwortet Jesus mit einer Gegenfrage. Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Das ist ja eigentlich das Paradebeispiel für so eine rhetorische Frage. Die Antwort ist eigentlich klar. Natürlich konnte der Gesetzeslehrer diese Frage beantworten. Das hatte er wahrscheinlich schon in der ersten Klasse im Religionsunterricht gelernt. Die Frage ist jedoch nicht, wie viel kann ich auswendig? Wie viel kann ich Bibelverse rezitieren? Sondern die Frage ist, wie viel von dem und wie tief ist es mir vom Kopf ins Herz gerutscht? Und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen leben wie dich selbst. Gut auswendig gelernt. Und Jesus lobt das sogar noch. Er sagt, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. An dieser Stelle hätte ich als Religionslehrer ja die Geschichte, die Stunde für beendet erklären können. Der Schüler, also der Gesetzeslehrer, der fragt, und da es ja dumme Fragen nicht gibt, höchstens hinterlistige, da lässt der Lehrer, also Jesus, da lässt sich einfach darauf ein. Er bleibt sachlich, professionell, regt sich nicht auf. Jesus ist cool, wa? Und der antwortet einfach mit einer Gegenfrage. Und die richtige Antwort kommt prompt. In diesen beiden Versen steht ja wirklich, was wir tun müssen, um zu wissen, was bleibt. Was ist das Wichtigste im Leben, das Wichtigste, was ich tun kann? Egal, wo ich bin. Ob in Marburg oder Wittenberg oder Würzberg, Würzburg, wie auch immer. Also, mit den zwei Versen haben wir alles. Und jetzt ist die Frage, ne? Du hast das bestimmt schon lange gewusst, aber wie sieht es aus im Alltag? Wie sieht es in meinem praktischen Alltag aus? Lebe ich so, dass man mich fragt? Lebst du so, dass man dich fragt? Und an diesem Punkt habe ich eine ganz neue Erkenntnis gehabt. Das ist so eine Schlüsselbegegnung. Da steht sich mit dem Gesetzeslehrer und mit Jesus, steht sich das Gesetz Gottes und die Gnade Gottes gegenüber. Es ist doch so, wenn ich ehrlich bin, auf der einen Seite steht das absolut hohe Anspruchswesen Gottes an mein Leben, an dein Leben. Und auf der anderen Seite, da steht unsere normale Lebenswirklichkeit. Da ist doch Krampf. Da ist doch Kampf angesagt. Außer wenn dir Gott egal ist. Aber dann wirst du letztlich nichts haben, was bleibt. Glaubt ihr nicht, dann bleibt er nicht. War mal Motto von einem Kirchentag, ich weiß nicht mehr wann, muss viele, viele Jahre her sein. Das ist aus Jesaja 7, Vers 9. Glaubt ihr nicht, dann bleibt er nicht. Im Hebräischen habe ich gelesen, da kann man diesen prophetischen Satz auch so übersetzt verstehen, wenn ihr Gott nicht als zuverlässig anseht, dann werdet ihr auch nicht als zuverlässig angesehen. Der Gesetzeslehrer zitiert hier die Forderung des Gesetzes. Und das ist gut, denn es kommt ja von Gott. Und wenn du und ich uns täglich danach richten, dann würden mich und dich die Leute doch fragen. Und dann könnten wir, nein, dann müssten wir von dem Gott des Himmels und der Erde predigen und die Leute würden uns zuhören. Davon bin ich überzeugt. Und mit Brief und Siegel von Jesus, tu das und du wirst leben. Aber, und davon bin ich auch überzeugt, letzten Endes würde es auf Dauer der Gemeinde keine einzige Seele hinzufügen, weil Jesus hat hier mit dem Gesetzeslehrer eigentlich, ja, er hat ihm die sprichwörtliche Pistole auf die Brust gesetzt. Er sagt, tu das und du wirst leben. Das heißt bei Jesus eigentlich, erfülle das Gesetz 100% immer, jeden Tag. Und nur solange du das schaffst, wirst du leben. Ich bin überzeugt, dass diesen Gesetzeslehrer schon in dem Moment, als er seine toll gelernte Antwort gesagt hat, dass er ihm das schon leid getan hat, das überhaupt gefragt hat. Und ich weiß in diesem Moment, dass ich mich auch mit meinem Bibelwissen überhaupt nicht brüsten kann. Denn das ist nichts wert zum Anspruch Gottes, der sich in diesen zwei Versen offenbart. Vers 29 geht sie auch weiter. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Ja? Die einfachen Aufgaben Gottes sind oft zu einfach für unseren Verstand. Ich frage mich und dich, wie oft verkomplizieren wir die einfachen Aufgaben Gottes an uns? Gott sagt in Malachi 3, Vers 10, bringt mir den ganzen Zehnt in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wir fragen, 10% vom Brutto oder Nettolohn? Gott sagt, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wir fragen, gilt das auch für die Schwiegermutter, den Chef? Jeden Bruder und jede Schwester in unserer Gemeinde? Ich frage mich, muss ich mich eigentlich wirklich immer gleich verteidigen, wenn es eigentlich nichts mehr zu verteidigen gibt, weil die Aufgabe Gottes klar ist? Also ich möchte in so einem Moment der Selbsterkenntnis eigentlich, ja, wie der Zöllner in der Erzählung von Jesus, möchte ich mich eigentlich nur hinstellen, ganz hinten in der Ecke und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich liebe Jesus, weil ich mich entdecken kann in den Menschen, die Jesus begegnen. Und weil ich mich entdecken kann in diesen Geschichten, die er erzählt. Geschichten kann ich mir merken. Merksätze, das ist schon schwierig. Aber eine Geschichte, ein Witz oder so ein Drama, alles, was wir da lesen, was er erzählt hat, das macht mein Herz weich. Das öffnet mein Herz für die Dinge, die wirklich dahinter stecken, hinter der Geschichte. Und deshalb erzählt Jesus ja auch eine Geschichte. Vers 30. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich habe von Touristen gehört, die vor kurzem da waren, die sagen, diese Wegstrecke ist bis heute noch berüchtigt und man sollte sich auch als Tourist dort besser nicht alleine bewegen. Als ob da ein Fluch auf dieser Strecke liegt. Und es geht von Jerusalem nach Jericho, geht es stetig bergab. Das sind 1000 Meter Höhenunterschied. Der Mann, das Opfer, Da ging quasi von der heiligen Stadt Gottes, von Jerusalem, ging er 1000 Meter hinab nach Jericho zu einer Stadt des Fluchs. Bei Josua 6, Vers 26, das war im Alten Testament, als das Volk das Land erobert hat, da sagt Josua und er lässt schwören, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Und die Menschen haben es gemacht. Ich habe mir sagen lassen, dass in Jericho sogar Google Maps versagt und du dir keine Orientierung mehr suchen kannst. Sonst kannst du immer ein Ziel eingeben und dann führt dich das dann. Geht nicht. Funktioniert nicht. Stadt des Fluchs. Orientierungslosigkeit. Dieser Mann ist mit seinem Weg ein Gleichnis dafür, wie es uns geht, wenn wir das Heilige verlassen. Wenn wir von Gott weggehen. Und Jerusalem mit seinem Tempel ist der Ort, an dem für jeden Juden Gott zu finden war. Und das ist auch für uns so ein Zeichen. Gott ist zu finden, aber nicht unten, sondern oben. Umso komischer ist doch eigentlich dieser erste Passant, Vers 31. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann lieben, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Ist es nicht seltsam, dass sich der Priester, also ein Mann Gottes, also zumindest so ein Kircheninsider würde man heute sagen, dass der sich genauso auf dem Weg nach unten befindet? Hätte Jesus den Priester in seiner Geschichte nicht auch nach oben Richtung Tempel gehen lassen können? Wenn wir Kircheninsider sind, also wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann setzt er uns mit Priestern gleich. Johannes schreibt in der Offenbarung, Vers 1, also Kapitel 1, Vers 6, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gehört die Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Gehen wir als seine Priester innerlich von Gottes Herrlichkeit weg oder streben wir hin zu ihm? Und wie sieht es am Ende des Gottesdienstes die Woche über aus? Gehen wir hin zu ihm oder weg von ihm? Und genauso verhielt es sich, Vers 32, genauso verhielt es sich mit einem Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er macht einen Bogen um ihn und ging weiter. Leviten, das waren die Tempeldiener. Und der Name Levi bedeutet so wie anhänglich, zugetan. Und da kam mir gleich so die Frage, ja, wem hat der Levit eigentlich so angehangen? Wem war er zugetan? Jesus erzählt ja nicht, ob der Levit von der Arbeit kam, ob er von Jerusalem kam oder hinging. Das hat er leider da nicht gesagt. Was heißt leider? Ich glaube, für Jesus ist es zweitrangig, welche Beweggründe wir haben, wenn wir einen Bogen um Menschen machen. Welche Beweggründe ich habe, wenn ich mich von meinen Mitmenschen wegbewege, das ist eigentlich zweitrangig. Ich habe natürlich welche. Ich bin kaputt von der Arbeit. Ich habe einen Termin. Ich habe meine eigenen Probleme. Ich will einfach mal nur hier sitzen und ausruhen. Einen Film gucken, ein bisschen surfen, irgendwas posten. Ich. Natürlich spreche ich jetzt auch nur von mir, nicht von euch. Schließlich, Vers 33, schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Die Zeit ist um. Ich sehe gerade, es ist 11 Uhr. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Öl und Wein sind Zeichen für, der Geist Gottes ist da. Er ist da, um uns zu heilen, um unsere Wunden zu verschließen, um uns zu trösten. Und Wein ist nicht nur durch den Alkoholgehalt damals vielleicht gut gewesen, um zu desinfizieren, sondern Wein ist das, was Jesus genommen hat, um auf sein Vergießen des Blutes hinzuweisen. Das ist beides ein Sinnbild für das, was Jesus getan hat, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und dafür, dass er uns den Heiligen Geist geschickt hat. Wir wissen, dass die Samariter damals sehr verpönt waren, vielleicht ungefähr so wie heute in Preise von Bayern oder vielleicht ein Jude für einen Islamisten oder ein Trump-Anhänger für einen US-Demokraten. Aber Jesus ging es ja selber so. Er wurde von den Freunden verraten und verlassen, von den Feinden verspottet, geschlagen, umgebracht. Und ich denke mir, falls du und ich irgendwann mal in die Gelegenheit kommen, dass man uns verlacht, verspottet oder hasst aufgrund unserer Jesus-Zugehörigkeit, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir auf der richtigen Wegstrecke sind. Zur Herrlichkeit Gottes. Im 1. Petrus 5 steht, Vers 10, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt nur für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Die Geschichte geht noch weiter, ihr wisst es alle. Er hat ihn noch auf sein Reittier gesetzt, hat ihn in die Herberge gebracht, hat noch Geld dagelassen. Da stecken alles noch wirklich Vergleiche hin mit drin zu dem, was Jesus an uns tut und was Gemeinde auch tut. Der Wirt steht auch sinnbildlich für Gemeinde, die den Auftrag von Gott hat, etwas zu tun für die, die geschlagen sind und geheilt werden müssen. Und das Versprechen von dem Samariter ist das Versprechen von Jesus, ich komme wieder und ich bezahle euch alles, was ihr jetzt tut. Wichtig ist für mich gewesen, als ich das alles durchgelesen und durchgearbeitet habe, mit Jesus kam die Gnade, weil er sich unter das Gesetz gestellt hat. Er hat es erfüllt. Und letztlich hat er sich an unsere Stelle dafür auch töten lassen. Und Gott sei Dank, er ist auferstanden. Ich möchte, dass wir gemeinsam diesen alten Hymnus aus dem Philipperbrief, Philipper 2, Vers 6 und die folgenden, dass wir das vielleicht gemeinsam miteinander jetzt sprechen und das als Gebet, als Glaubensbekenntnis nehmen, weil das nochmal das zeigt, was Jesus in diesem Gleichnis gesagt hat und was hoffentlich der Gesetzeslehrer auch dann zum Schluss verstanden hat. Es kommt nicht darauf an, irgendwelche guten Dinge zu tun, sondern es kommt darauf an, sich dem Guten anzuvertrauen, der Gott ist. Und nicht mit Leistung glänzen, sondern mit dem Vertrauen und der Dankbarkeit und dass wir wirklich die Barmherzigkeit von Jesus lernen und dass wir in Dankbarkeit das tun, was er uns sagt. Lasst uns das gemeinsam lesen und als Gebet sprechen. Philipper 2, Vers 6 und die folgenden. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen. Meine Frage vom Anfang hat irgendwie einen Bezugspunkt bekommen, während ich da gesessen habe und habe das ausgearbeitet. Das hat sich gewandelt. Nicht mehr was bleibt, sondern wer bleibt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt Jesaja. Und ich habe für mich Antworten gefunden. Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Dass Jesus, der Sohn Gottes, mein Retter und mein Herr ist für alle Ewigkeit. Und was ist das Wichtigste, was ich tun kann im Leben? In täglicher Dankbarkeit leben und Barmherzigkeit üben. Bis wir uns wiedersehen, so Gott will, und wir leben entweder in dieser oder in seiner Welt. Amen.